Ich begrüße dich, Thomas Steininger.
Hallo Barbara.
Es freut mich, dass du dir Zeit nimmst. Darf ich dich erstmal kurz vorstellen? Du warst zwar schon einmal in dieser Reihe mit einem Interview vertreten, aber jetzt machen wir es nochmal neu mit einem anderen Schiff. Du bist Philosoph und Publizist. Du betrachtest das Weltgeschehen sehr genau, sehr aufmerksam. Mit deiner Zeitschrift Evolve und dem Emergent Dialogue und vielen unterschiedlichen internationalen Aktivitäten. Und zuletzt hast du ein, oder vorletztes Magazin hieß Leben, Tod und Transformation. Und wir beiden kennen uns lange, das möchte ich noch dazu sagen. Wir haben mal zusammen eine große Konferenz organisiert mit Heiner Max Alberti, Deutschland über Deutschland. Und wir sind gemeinsam verbunden in einem Netzwerk Bewusstseinskultur. Aber jetzt zu unserem Thema. Sag mir mal, warum hast du, habt ihr dieses Heft zu diesem Zeitpunkt herausgegeben? Sehr großes Thema und kein unbedingt gängiges Thema.
Eigentlich, danke mal, kam dieses Thema aus unserem Evolve-Beirat. Also wir haben einen Beirat von Menschen, die unsere Arbeit reflektieren. Und die Hildegard Kurt ist jemand, der dort uns immer wieder unterstützt. Und die Hildegard hat eine sehr sensible Ader für, ich sag, die Krisen dieser Welt. Und sie hat ein Wort geprägt, sie sprach von den Todesfeldern unserer Zeit.
Hey, das ist ein großer Begriff.
Ja, und hat von der ökologischen Krise bis zu den Kriegen und den Katastrophen, in denen wir sind, diesen Begriff verwendet und meinte, warum macht sie keine Evolve zu diesem Thema. Und das war ein Anstoß, natürlich nicht der alleinige Anstoß, aber ein Grund, uns das Wort Tod, Transformation aus verschiedenen Dimensionen anzusehen, aus persönlichen Dimensionen, aber auch aus gesellschaftlichen, kulturellen Dimensionen. Und so kam es zu diesem Heft.
Ja, ich habe gehört jetzt kürzlich, dass selbst der Spiegel dieses Thema aufgreift. Ist das ein Thema, das uns näher rückt im Bewusstsein oder was ist das?
Ich habe eine These dazu und die heißt, dass wir, die habe ich ja nicht alleine, in einem Sterbeprozess leben. Und damit meine ich weniger den Sterbeprozess der Erde und des Ökosystems, obwohl man den damit mit meinen kann. Aber gleichzeitig kann man auch sagen, die Erde wird uns überleben, auch wenn wir sie durch heftige Krisen schicken. Die Erde wird wahrscheinlich auch diese Krise mit neuem Leben beantworten. Aber wir erleben gerade den Tod oder den Sterbeprozess einer Zivilisation. Und mit einer Zivilisation meine ich die letzten 500 Jahre des westlich dominierten Weltverständnisses, der mit unserer Kolonisation, der Aufklärung, der Explosion der wissenschaftlichen Weltbetrachtung begonnen hat und der in verschiedenster Weise an sein Ende gekommen scheint.
Also es ist diese Faber-Mentalität, dass wir alles meinen, gestalten zu können. In den letzten 500 Jahren immer mehr und die Technik sozusagen das Instrumentarium war, mit dem wir die Welt meinten, kontrollieren und gestalten zu können.
Im letzten Jahr, also sagen die technische Durchgestaltung der Welt, war nicht der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt war die wissenschaftliche Revolution. Aber die wissenschaftliche Revolution hat sich zu einer technischen Weltkultur entwickelt, deren Grundlage ein Denken der des Gegensatzes zwischen Subjekt und Objekt ist und ein Empfinden der technischen Machbarkeit und der technischen Lösbarkeit und an der technischen Weltwahrnehmung, also wo die ganze Welt in ihrer Technik Schrägstrich Machbarkeit gedacht wird. Und das ist zu einem guten Teil das, was unsere westliche Moderne inklusive der Postmoderne als zivilisatorische Grundlage hat. Und das scheint an seine Grenzen zu geraten. Und wir scheinen das gleichzeitig auch als Zivilisation wahrzunehmen in diesen Krisen. Und das auch unserer Vielfältigkeit unserer Krisenphänomene widerzuspiegeln.
Ja, nun möchte ich jetzt gar nicht eingehen in diesem Moment auf die Kulturen, die anders unterwegs sind. Also wir merken ja auch, dass wir von den sogenannten indigenen Kulturen viel lernen können. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu den Begriffen. Unter Tod versteht, ja, was verstehen wir unter Tod im Unterschied zu sterben? Also meine Assoziation, wie ich sie so kenne, wäre eigentlich, Tod ist etwas Endgültiges. Also es kommt etwas zu einem Ende und dieses ist gültig.
In dem Interview in dem Magazin, das ich mit Bruder David Steindl-Rast geführt habe, hatte ja genau diesen Punkt hervorgehoben oder mich auch kritisch reflektiert, was ich denn eigentlich meine, ob es hier um den Tod oder um den Stern geht, weil das eigentlich zwei verschiedene Themen sind. Und die Art und Weise, wie er es herausgearbeitet hat, dass der Tod nichts mit dem Leben zu tun hat. Sterben, aber sehr wohl. Sterben ist sozusagen die Endlichkeit des Lebens und es steht zwischen Gebürtlichkeit und Endlichkeit und das Leben ist eigentlich ein permanenter Prozess von Gebürtlichkeit und Sterblichkeit. Es gibt aus seiner Sicht sozusagen tote Objekte, die sind einfach nicht lebendig, aber das Leben ist sterblich, aber Sterblichkeit und Gebürtlichkeit gehört eigentlich zueinander.
Okay, ich würde gerne auf diesen Punkt gleich gern nochmal eingehen, weil ein Interview, das ich mit Heiner-Max Alberti zu dem Thema geführt habe, da sehr viel Licht auch drauf geworfen hat. Aber was ist denn dann der Tod? Was ist denn der Tod? Also wir wissen ja, ein Stein lebt auch. Also es gibt Steine, die reagieren darauf, wenn ein Geschwisterstein ihnen weggenommen wird, dann zerfallen sie. Also was ist denn eigentlich tot? Wie die sogenannte tote Materie ist die, was ist denn das?
Die kurze Antwort ist mal, ich weiß es nicht.
Okay.
Die Antwort, in der ich lebe, ist, dass Tod, die Wahrnehmung von Endlichkeit ist.
Okay, das ist eine Wahrnehmung.
Ja, es ist eine Wahrnehmung von Endlichkeit und
Ja.
dass die eine, wenn nicht sogar die grundlegende menschliche Wahrnehmung ist.
Und dem setzt jetzt Bruder David Steindl-Rast, dem großen Propheten der Dankbarkeit, eine andere Vorstellung entgegen, nämlich, dass es eigentlich ein permanentes Sterben ist, Vergehen, also Gebürtigkeit, Vergänglichkeit. Habe ich das richtig
Das
verstanden?
ist richtig. Ich würde es ein bisschen anders sehen. Also ich würde die Begrifflichkeit anders setzen, als der Bruder David Steindl-Rast setzt und würde auch diese Grenze, die er setzt, nicht so fundamental setzen, obwohl ich seine Perspektive oder den Punkt, den er machen möchte, respektiere. Aber für mich ist sagen, das Sterben können auch ein Wahrnehmen meiner Endlichkeit und ein spezifisch menschliches Phänomen, dass wir uns des Sterbens und insofern des Todes bewusst sein können und dass das unsere Weltwahrnehmung ausmacht und unsere Menschlichkeit zutiefst ausmacht. In welche Kreisläufe das eingebunden ist, ist eine spannende metaphysische Frage. Aber ich finde es eigentlich spannender, zuerst einmal bei einem Phänomen zu bleiben und wahrzunehmen, dass wir mit unserer Endlichkeit leben.
Da bin ich voll und ganz auf deiner Seite. Die Frage ist für mich, wenn in jedem Werden das Vergehen enthalten ist, dann würde das ja auch heißen, dass im Werden des Todes, also der Vergänglichkeit eines menschlichen körperlichen Lebens, etwas anderes wird. Und damit sind wir, wenn ich das richtig wahrnehme, doch bei den unglaublich vielen Vorstellungen, die Menschen entwickelt haben davon, dass mit dem sogenannten Tod der Prozess des Lebens nicht zu Ende ist. Gut, wenn das so ist, also dass im sogenannten Todesmoment etwas anderes wird, dann finde ich, ist es doch spannend, sich klarzumachen, dass das eigentlich unser Leben permanent durchzieht. Dass wir also, und das hat auch Bruder David gesagt, dass wir unglaublich viele Momente des Sterbens im Leben erfahren. Ganz kleine oder große. Magst du dazu mal assoziieren, was dir da kommt?
Ich kann das nicht ohne den Kontext reflektieren, dass ich ja auch in einer Situation bin, wo ich von meiner Sterblichkeit sehr berührt bin. Ich habe eine schwere Krankheit, die Wahrscheinlichkeit oder mich in die Wahrscheinlichkeit stellt, vielleicht nicht mehr lang leben zu können. Und dass ich nehme einfach wahr, wie das meine Perspektive auf die Weltwahrnehmung verändert. Und neben dem, was die Hildegard kurz über die Sterbefelder eingebracht hat, ist natürlich meine persönliche Situation auch Teil der Motivation unseres Evolve-Heftes gewesen, zu diesem Thema dieses Heft zu verfassen. Und wir haben ja auch den Titel sehr bewusst gewählt, indem wir das Leben, Tod, Sterben und Transformation genannt haben. Leben, Tod und Transformation, Entschuldigung. Weil einfach mit dem Thema konfrontiert zu werden, wir sind permanent damit konfrontiert. Und das ist etwas, was der Bruder Steindl-Rast ja auch aufgeführt hat. Sagen, jedes Beziehungsende, um was ein bisschen Größeres zu nehmen, jedes Ende von einer Hoffnung, sind diese kleinen Tode, die wir die ganze Zeit durchleben. Natürlich ist der Tod dessen, womit ich mich als ich identifiziere, eher ein anderes Kaliber.
Ja, unbedingt. Dieses andere Kaliber, ja, darf ich noch mal ein bisschen zurückgehen, bevor ich sehr gerne deine Bereitschaft einlade, da mehr zu sagen für dich persönlich, weil ich das ein großes Geschenk finde, dass du dazu bereit bist. Ich würde gerne noch ein paar Menschen mitnehmen, die nicht in dieser Situation sind, sondern die vielleicht diese kleinen Tode oder diese kleinen Sterbeprozesse im Alltag sich nicht klar machen und vielleicht Trost darin finden können, wenn sie sich dieses mehr klar machen. Ich benutze einen anderen Begriff. Ich benutze den Begriff der Vergänglichkeit. Also etwas geht, der ganze Prozess wegen, das Leben ist ein Gang, ist ein Weg, der Weg ist das Ziel, das sind alles Metaphern, die wir kennen. Und wenn ich mir klar mache, dass es nicht Sterbeprozesse sind, so ein großes Wort, das immer mit dem großen Tod verbunden wird, sondern dass so vieles vergänglich ist, dann kommt bei mir persönlich auch Freude. Wenn ich mir vorstelle, dass ich den ganzen Ballast mittragen muss, den ich in meinem Leben habe, dann finde ich das schwierig und anstrengend. Und Ballast loszuwerden, dass Dinge abfallen können, dass Aufgaben abfallen können, dass Sorgen abfallen können, weil wir sie als vergänglich akzeptieren, das ist in meiner Wahrnehmung eine richtig gute Botschaft. Ist das eine Antwort auch auf das Thema, was du jetzt bewegst mit deinem eigenen Prozess, dass so etwas wie Vergänglichkeit auch Trost sein kann?
Habe ich so noch nie betrachtet. Dass sozusagen meine Vergänglichkeit Trost ist. Ich in diesem Sinne hier Ballast abzuwerfen. Ich habe eine andere, also einen anderen Bezug, der sich mir hier eröffnet, wo es weniger um Ballast abwerfen geht, als das die Konfrontation, um deine Begrifflichkeit zu verwenden, mit der Vergänglichkeit, mich dem Ultimativen aussetzt, indem, sagen, in einem gewissen Sinn der Tod, also wenn man vor allem vom eigenen Tod spricht, ja bedeutet, dass zumindest in dem Augenblick, des Todes, des eigenen Vergehens, ich alles lassen muss, stellt sich die Frage, was das alles ist und was bleibt, wenn ich alles lassen muss. Und das ist eine Frage, die eine direkt spirituelle Frage ist. Und was sich hier auftut, ist, wenn ich all das, mit dem ich mich identifizieren lassen muss, und dem Unfassbaren überantwortet bin, kann ich in dieser Konfrontation vertrauen. Also das ist eigentlich ein Punkt, der mich hier sehr beschäftigt. Also wenn all das, was einem auch so Stütze und Halt ist, ja, wer ich bin, wer ich sein will, woran ich glaube, wenn ich das alles lassen muss und irgendwie, ja, dem Unfassbaren ist ein schöner Ausdruck, begegne, erlebe ich das als vertrauenswürdig, oder als nicht vertrauenswürdig, weil das eine völlig andere Situation schafft. Und meines Erachtens ist sozusagen eine der Früchte spiritueller Kultivierung, oder auch einfach Früchte der Gnade, vertrauen zu können.
Ich erinnere mich an, ich glaube, Siegler hat das Buch geschrieben, wo er sagt, im Grunde genommen, das Leben, also der spirituelle Weg ist ein Weg, um die Identifikation loszulassen. Und ich erinnere mich auch an Metaphern, wo man sozusagen durch ein Tor geht und am letzten Tor die letzte Identifikation auch noch abgeben muss. Das ist so etwa das, was du beschreibst. Ich kenne aus der vedantischen Tradition etwas, was mir sehr, 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 sehr kostbar ist. Das heißt, I'm not the doer, ich bin nicht der Handelnde. It happens. Das ist ein Zitat von Ramesh Vaisekar. Und in der Bhagavad Gita wird und gelehrt, dass wir alles Gott zu Füßen legen sollen, nimm du die Früchte unseres Tuns. Und für mich ist das ein Weg, wie ich sozusagen mich mit meinen Taten nicht identifiziere. Also ich mache sie nach bestem Gewissen und Wissen, aber ich rechne sie nicht mir zu. Das jedenfalls mein Bemühen. Nun hast du ein richtig großes Werk ins Leben gebracht. Mit Evolve, mit Emergent Dialogue, mit all dem, was da entstanden ist rund um diese Tätigkeit. Wie ist das für dich, so etwas loszulassen oder die Identifikation damit? Du brennst ja dafür. Du wirkst sehr ruhig, aber du brennst dafür.
Nee, ist eine gute Frage, weil das ist so eine andere Reaktion, die sich einstellt. Und das ist jene der Dringlichkeit. Und ein Begriff, der sich mir hier gestellt hat und der mich seitdem beschäftigt, mit dem Ableben, dem Tod, ist der Begriff der Vollendung.
Oh.
Was ein interessanter Begriff ist, weil der Begriff der Vollendung, der ja was mit Vollkommenheit zu tun
Ja.
hat, funktioniert nur im Denken des Endes. Also der
Ja.
Begriff bringt das Ende und die Vollkommenheit zusammen. Etwas vollendet ist, dass es zu sich kommt, das,
Ja.
was es sein kann
Ja.
und gehen darf.
Das macht's.
Vollendet
Das
ist.
ist.
Um deinen Gedanken auch aufzugreifen, um etwas Neuem Platz zu machen. Also die Vollendung macht ja Platz auch für die Gebürtlichkeit.
Ja.
Weil wenn nichts vollendet wird, wird sozusagen alles verstellt,
Ja.
weil für nichts Neues Raum da ist. Das heißt, Teil der Schönheit des Todes. Es gibt Menschen, die sagen, der Tod ist eigentlich die genialste Erfindung des Lebens. Und wie ich das verstehe, ist, weil das Leben durch den Tod permanent neuen Raum für neues Leben schafft,
Ja.
der sonst nicht da wäre, wenn das Alte nicht gehen könnte und nicht vollendet wäre.
Ja, aber wenn du den Begriff der Vollendung benutzt und dieses in Verbindung siehst mit einem Werk, das du oder jemand anders, der in einer ähnlichen oder vergleichbaren Situation ist, es kann auch eine Mutter sein, die bestimmte Dinge mit den Kindern verändern will oder eine Geschäftsführerin, die eine Aufgabe bis zu einem bestimmten Ende führen will. Also das kann man ja transponieren auf ganz viele Situationen. Ist das nicht eine unglaubliche Bürde? Wenn ich meine, ich müsse etwas vollenden, damit Neues entstehen kann?
Ja, es kann es sein. Es hängt davon ab, wie ich dann die Vollendung verstehe, was Vollendung eigentlich ist.
Okay. Und hast du eine Antwort?
Mir fällt der Begriff jetzt gerade nicht ein. Es gibt einen schönen japanischen Begriff, vielleicht weißt du ihn, der Ästhetik der Gebrochenheit. Also es gibt eine japanische Ästhetik, die gebrochene Teeschalen noch einmal in ihrer Gebrochenheit zu ihrer Schönheit finden lässt. Das ist eine andere Vollendung als die Vollendung einer griechischen Statue, die sozusagen nicht in ihrer Gebrochenheit, sondern in ihrer idealen Vollendung steht. Und da ist etwas, wo ich leider fällt mir der Begriff nicht ein, wahrscheinlich viele Hörer und Hörerinnen werden den Begriff genau kennen, aber sagen, das Leben auch in seine Eingebundenheit und Beiläufigkeit zu stellen, wo die Vollendung meines Tuns, aus meiner Sicht jetzt nicht so großen Werkes, aber meines Lebenswerkes, ja, Teil eines größeren Tuns ist, in das es eingebunden ist und dort, auch wenn es sozusagen nur bruchstückhaft sich in die Welt stellt, doch in dieser Art und Weise vollendet sein kann. Das heißt, wo ich mich auch einbetten kann in ein größeres Entstehen und Werden und mein Teil einfach mein Teil ist, der nicht nur autonom stehen ist, sondern auch eingebunden wahrgenommen wird.
Und damit entspannt sich der Geist.
Er entspannt sich und spannt sich zugleich insofern, als jetzt nicht irgendwas gemacht werden muss, aber er spannt sich insofern, als bin ich trotzdem ganz dafür da, das zu geben, was ich geben kann. Also hier nicht einfach, dann ist es egal, sondern habe ich mich auch gegeben.
Ja, und da höre ich auch schon wieder eine Anspannung. Habe ich mich gegeben? Auch das ist ja im Grunde genommen etwas, was ich als Leistungsdruck interpretieren kann oder in dem Vertrauen auf das, was alles hervorgebracht hat, demütig sagt, ich möchte mich geben. Und soweit, wie es möglich war, tue ich es.
Ja.
Ja.
Nee, es ist eine feine Linie her, auch ein großes Herz mit sich selber zu haben, aber nicht im falschen Sinne anspruchslos zu sein.
Ja. Genau. Und nochmal, ich meine, das, was du und ich jetzt miteinander bewegen, das gilt ja für jeden an der Schwelle zu dieser Endgültigkeit des körperlichen Lebens. Egal, wer und wo er oder sie gerade unterwegs ist. Und insofern finde ich, ist es ja, eine Barmherzigkeit mit Vertrauen sich selbst und dem großen Ganzen gegenüber. Vielleicht ist das eine Formulierung.
Sag das nochmal.
Barmherzig und im Vertrauen, also barmherzig sich selbst gegenüber und im Vertrauen mit dem großen Ganzen. Ja? Thomas, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Und für deine Offenheit und dein Mitgehen. Und wir sehen uns bald wieder. Also.